Veganer stirbt an Mangelernährung, so clickbaiting-mäßig. Und dann steht im Artikel, weil er sich nur von Bananen ernährt hat, 5 Jahre lang, ja. So, weißt du? So, und dann so, oh Wunder, klar, natürlich, wenn du dich jahrelang nur von einer Handvoll Lebensmittel oder nur einem einzigen Lebensmittel ernährst, natürlich hast du dann irgendwann Nährstoffmangel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll.
Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin heute natürlich nicht alleine. Ich habe die liebe Cynthia hier bei mir im Interview. Ich kenne sie auch über Instagram. Dort macht sie auch ein bisschen Aktivismus zum Thema vegan sein, nachhaltig sein und einfach ein bisschen bewusster leben. Stell dich doch gerne einmal selber vor und erzähl, wie du zu diesen ganzen Themen gekommen bist.
Ja, hallo, mein Name ist Cynthia. Wie Caro schon gesagt hat, bin ich bei Instagram aktiv und sensibilisiere so ein bisschen für das Thema Nachhaltigkeit im Alltag und Veganismus. Und ja, wie ich dazu gekommen bin, ist eine ganz gute Frage. Also ursprünglich hat das alles mal gestartet mit einer Verschlechterung meines Gesundheitszustands vor einigen Jahren. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich hinterfragt habe, wie man lebt, was man seinem Körper zuführt, was man irgendwie auch dann natürlich im Umkehrschluss irgendwie seiner Umwelt wieder zuführt, was das für Auswirkungen auf mich als Mensch hat und auf meine Umwelt. Und so fing ich halt an, alles zu hinterfragen und mein Konsumverhalten und meine Lebensweise zu hinterfragen. Und bin dann nach und nach immer mehr in das Thema Nachhaltigkeit und auch Veganismus gerutscht und habe für mich selber einfach gemerkt, dass es mir so sehr, sehr viel besser geht und nicht nur meinem Gewissen, sondern auch meinem Körper. Und ja, so bin ich nach und nach immer mehr in das Thema reingerutscht und fühle mich jetzt sehr wohl mit meiner Lebensweise.
Sehr, sehr schön. Würdest du denn sagen, du hast einen sehr gesunden Ernährungsstil? Weil es wird ja voll oft immer, finde ich zumindest, davon ausgegangen, dass man als vegane Person super clean ist und nur Salat isst und irgendwie, ja, auch krass dünn, das habe ich voll oft, das Klischee. Aber es gibt ja auch so und so, man kann ja auch theoretisch jeden Tag zu McDonald's gehen und vegane Burger essen. Also würdest du sagen, du gehörst eher zur ersten Kategorie oder isst du auch schon mal so diese ganzen Ersatzprodukte, die jetzt nach und nach immer rauskommen?
Also ich würde sagen, ich befinde mich im guten Mittelfeld. Ich habe mal immer so Phasen, da ernähre ich mich relativ clean, aber ich bin auch ein richtiges Flammermaul. Also ich liebe vegane Süßigkeiten und Burger und Pommes und sowas alles. Das versuche ich auch meinem Umfeld immer so ein bisschen mit an die Hand zu geben, dass vegan nicht immer gleich auch gesund ist. Also man kann sich ja auch super ungesund vegan ernähren, indem man sich halt, wie du schon sagst, das, ne, nur von McDonald's und Co. ernährt. Aber ich glaube, ich habe da eine ganz gute Mischung mit Hang zu Schlemmermaul.
Ja, das kann ich, glaube ich, über mich auch so sagen.
Ja, ich finde es auch immer total lustig, wenn man dann die Frage bekommt, nachdem man irgendwie erzählt hat, ja, ich ernähre mich vegan. Oh, krass, okay. Und wie viel hast du dann da so anfangs abgenommen? Und ich mir so, ja, also im Prinzip eigentlich gar nichts. Ich ernähre mich ja trotzdem genauso wie vorher, nur habe die Produkte ersetzt. Das darf man halt
wissen. Denke ich mir auch. Es wird ja auch ganz oft irgendwie als so Diät teilweise, habe ich das Gefühl, wahrgenommen. Dabei ist es ja einfach nur eine andere Ernährungsweise oder ja nicht mal nur Ernährungsweise, sondern ja auch irgendwie Lebensstil. Es geht ja auch voll in andere Bereiche über. Hast du da auch direkt so den Umschwung gemacht, dass du gleich gesagt hast, du kaufst auch nur noch vegane Kleidung und Kosmetika und sowas, oder kam das so nach und nach?
Also zuallererst war es halt mit Ernährung und dann habe ich mich natürlich auch damit auseinandergesetzt, was in meiner Kosmetik drin ist. Und neben der Tatsache, dass es jetzt natürlich alles tierversuchsfrei und vegan sein sollte, auch, dass es halt keine Chemikalien drin sind oder hormonähnliche Stoffe oder so, die zu sehr in unseren Hormonkreislauf eingreifen. Und dann kam natürlich auch die Frage mit den Klamotten und natürlich auch Leder und bei Möbeln. Es gibt ja so viele Themen, in die das Themenfeld Veganismus sozusagen reinreicht, wo man dann ja erst so langsam reinwächst sozusagen. Aber zuerst war es bei mir die Ernährung und dann kam die Kosmetik und dann kam die Kleidung. So würde ich das jetzt mal abstufen. Und selbst, ja, dann lernt man ja nie aus. Also ich weiß auch, dass ich, glaube ich, nach einem halben Jahr vegan leben oder so erst herausgefunden oder mitbekommen habe, dass ja viele Säfte auch gar nicht vegan sind. Und das sind einfach so Dinge, da fühlt man sich als Verbraucher fast schon getäuscht, wenn man unwissentlich solche Säfte früher konsumiert hat, ohne zu wissen, dass sie irgendwie beispielsweise durch Gelatine oder sowas geklärt werden. Das fand ich ziemlich krass. Ja.
Das ist echt heftig. Das habe ich auch erst später erfahren. Vor allem, man muss es ja nicht deklarieren oder also die Hersteller müssen es ja nicht da drauf schreiben, dass sie es mit Gelatine gefiltert haben. Am krassesten fand ich persönlich ja diese Chips frisch ungarisch. Die waren ja eine Zeit lang irgendwie mit Wildaromen oder so, dann stand da natürlich Aromen und niemand checkt, dass da Tier drin ist. Fand ich richtig krass. Aber ich bin sehr froh, dass sie jetzt inzwischen vegan sind, weil es sind meine Lieblingschips und ich habe sie sehr vermisst. Ja. Das war schon cool, als ich das gehört habe, dass sie jetzt endlich wieder vegan sind. Aber ich habe gerade mal eine Frage zu den Klamotten. Ich bin da nämlich ein bisschen im Zwiespalt aktuell, weil manche Leute behaupten ja oder sagen, dass sie finden, dass wenn man Leder gebraucht kauft, das dann suggeriert, dass es in Ordnung wäre, Leder zu tragen. Oder auch genauso mit Fake-Pelz, dass es dann anderen Menschen suggeriert, es wäre okay, Echt-Pelz zu tragen. Wie siehst du das?
Schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich persönlich habe Leder auch schon secondhand gekauft, einfach weil ich es schade gefunden hätte, wenn die Dinge dann irgendwie andernfalls kein zweites Leben geschenkt bekommen hätten und ich es dann noch schlimmer gefunden hätte, wenn sie dann irgendwie im Zweifel einfach unverwertet irgendwann auf dem Müll gelandet wären oder so. Und das hätte ich dann irgendwie auch nicht über mein Herz bringen können, sozusagen. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich schaue immer erst, ob es auch Alternativen gibt und würde eher den Kunstlederschuh zum Beispiel dem Lederschuh Secondhand bevorzugen oder favorisieren, aber schwierig. Also auch das mit dem Fake Pads. Ich finde es gut, dass es mittlerweile ja auch langsam so den Trend, der Trend sich entwickelt, dass es uncool ist, echten Pelz zu tragen, auch so in der jüngeren Generation, sag ich jetzt mal, und auch so in dieser High-Society-Szene, die ja total viele mit Pelz und sowas getragen haben, dass es da langsam auch schon anfängt, irgendwie uncool zu werden und dass der Hashtag irgendwie Faux Fur jetzt schon fast so eine Coolness bekommen hat, wenn man sich positioniert und sagt, ja, hier ist es aber ein Fake-Pelz. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht so, wie man das bewerten sollte. Ich finde es gut, dass es die Alternative gibt und ich finde es, glaube ich, gar nicht verwerflich, wenn man ein Fake-Pelz trägt, weil das dann ja nur, ja, dieses Optische ist, was man schön findet. Es muss ja gar nicht sein, dass man damit einen echten Pelz imitiert. Also man muss es ja gar nicht mit diesem tierischen Pelz irgendwie verknüpfen. Das kann ja auch einfach nur eine fusselige Jacke sein, ne? Ja, oder so.
Das stimmt.
Also es ist extrem schwierig. Gute Frage, aber sehr, sehr schwierig zu beantworten.
Ja, ich
wie siehst du das denn?
Ich finde es auch super schwer. Das erste Mal, wo mir das jemand gesagt hat, dass ich keinen Pelz tragen soll oder keinen Fake-Pelz tragen soll, weil es halt echt aussieht, dachte ich mir auch so, naja, dann sollte ich auch keine veganen Burger essen, weil es echt aussieht.
Genau.
Ich kann schon den Gedanken dahinter verstehen und ich glaube, wenn man echtes Leder gebraucht trägt, dann würde das auch noch ein bisschen mehr dieses... Es ist in Ordnung, das zu tragen, hervorrufen, weil eine andere Person ja nicht von außen sehen kann, ob du das Leder jetzt neu gekauft hast oder gebraucht gekauft hast. Aber ich sehe es halt auch so wie du, dass man lieber nochmal ein zweites Leben schenken sollte, als neu Fake-Leder zu kaufen, sozusagen. Also es ist schon echt schwierig. Ich muss sagen, so also echten Pelz würde ich auch secondhand nicht kaufen, weil ich das einfach... Ich war irgendwie eine eklige Vorstellung finde, dass sich da so ein Tier, nee, also das finde ich ganz gruselig. Und echtes Leder würde ich, glaube ich, denke ich auch secondhand vielleicht kaufen. Habe ich jetzt nicht, aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen. Aber es ist tatsächlich eine schwierige Frage und ich bin auch noch nicht zu einer absolut reinen Meinung darüber gekommen. Das ist irgendwie so ein Struggle.
Ich finde es auch sehr schwierig. Aber es ist halt, wie du es gesagt hast, ne? Also wenn man, das kommt ja mit dieses Argument, wieso ist denn als Veganer irgendwie Burger Patty, was genauso aussieht wie echtes Fleisch? So. Ja, aber es gibt ja auch viele Veganer und Veganerinnen, die den Geschmack sehr wohl mögen. Voll. Und nicht des Geschmacks wegen oder sowas vegan geworden sind, sondern einfach wegen des Tierleides oder wegen deiner eigenen Gesundheit und man trotzdem aber irgendwie ab und zu noch dieses Geschmackserlebnis haben möchte, dann ist es doch völlig legitim, dass genau für solche Leute, genau solche Leute holen ja solche Produkte ab oder halt Menschen, die irgendwie gerade dabei sind, sich umzugewöhnen oder so, ne? Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, was du sagtest mit den Fake-Fur-Jacken. Man kann es ja trotzdem schön finden, aber es ohne Leid haben möchte. Genauso wie, dass man den Geschmack beibehalten möchte, aber ohne das Tierleid dahinter. Ne?
Eben, ja, das stimmt. Ja. Wir sind ja auch eigentlich nicht dafür verantwortlich, was andere Leute denken über uns sozusagen. Ja. Aber das ist auch eine gute Sache, weil ich habe dieses Argument mit diesem, oder was es ist ja eigentlich kein Argument, aber das, was FleischesserInnen oft von sich geben, so, ja, warum muss denn dein veganes Schnitzel wie ein Schnitzel aussehen? Ich weiß nicht, was sagst du, wenn jemand das zu dir sagt? Weil ich finde, das ist irgendwie das sinnfreieste Argument, was man eigentlich sehen kann.
Also ich sage meist, dass es ja gerade für die Leute ist, die gerade anfangen, sich umzustellen. Die wissen einfach, was sie dann geschmacklich erwartet. Wenn sie ein veganes Produkt kaufen, was in Schnitzelform irgendwie vor ihnen verkauft wird oder in der Theke liegt, wissen sie, ah ja, okay, das wird ungefähr wie ein Schnitzel schmecken, wenn da draufsteht veganes Schnitzel oder so. Ansonsten würde da ja stehen irgendwie Tofu-Ersatzprodukt gepresst mit Marinade oder was auch immer. Ne? Also man hat keine Ahnung, was kommt jetzt geschmacklich auf mich zu und es würde wahrscheinlich auch niemanden ansprechen, der gerade dabei ist, von Fleisch auf vegan, was ja auch schon ein krasser Schritt ist, ohne das Vegetarische irgendwie direkt einzubauen, würde das wahrscheinlich gar nicht abholen. Deswegen versuche ich das meist so zu erklären, dass es halt gerade für die Leute, die den Geschmack gut finden, aber das Tierleid nicht haben wollen, ja super ist, weil sie wissen, was auf sie zukommt. Ne? Also sie wissen, was sie geschmacklich erwartet. So, und nur weil wir uns vegan ernähren, heißt es ja nicht, dass wir jedes Mal unsere Burger-Patties selber aus Kidneybohnen und Kichererbsen und Buchweizen machen müssen, sondern man kann ja genauso gut auch mal so ein Ersatzprodukt nehmen. Und es ist ja genauso sinnlos, irgendwie ein Tier zu töten, zu schlachten, klein zu häckseln und dann in eine Burger-Bun-Form zu pressen. So, warum können wir das dann nicht auch mit Pflanzen machen und das dann einfach so nennen, damit die Allgemeinheit weiß, was sie halt irgendwie geschmacklich erwartet? Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Ding, dass wir gerade in der Umbruchsphase sind und der Autonormalverbraucher einfach gar nicht weiß, womit er rechnen soll, wenn er solche Produkte kauft. Und da erleichtert es natürlich total, wenn er draufsteht, irgendwie veganes Hack. Dann weiß er sofort, welche Gerichte er damit machen kann. Ne? Also das ist es, glaube ich, immer eher so ein bisschen. Ja.
Gab es denn schon eine relativ große Auswahl, als du angefangen hast, dich vegan zu ernähren? Oder war das dann noch sehr beschränkt?
Das war sehr beschränkt. Also ich wohne jetzt ja auch nicht in einer absoluten Großstadt, muss man dazu sagen. Und da hatte man in unserem Supermarkt so eine Käsesorte und zwei, drei vegane Wurstersatzsorten.
Immerhin.
Und immerhin, ja. Aber ich muss sagen, dass ich anfangs auch gar nicht so viele Ersatzprodukte gekauft habe, weil ich es anfangs probiert hatte und sie mir auch noch nicht so wahnsinnig geschmeckt haben. Weil ich finde, wenn du gerade erst aufgehört hast, Käse zu essen beispielsweise, dann schmeckt der vegane Käse anfangs natürlich nicht super ähnlich, sondern schon anders. Und da habe ich es dann anfangs erstmal lieber komplett weggelassen und auch geschaut, was ich dann alternativ essen kann, was ich auch selber machen kann. Und habe ein ganz, ganz anderes Bewusstsein für Lebensmittel entwickelt und auch koche seitdem auch viel vielfältiger und aufwendiger, weil man sich einfach viel mehr mit den Dingen beschäftigt sozusagen. Und das mit den Ersatzprodukten kam dann nach und nach, als die Vielfalt dann auch kam. Ne? Und es preislich auch attraktiver wurde, weil die ersten Produkte natürlich noch sehr, sehr viel teurer waren und geschmacklich auch attraktiver geworden ist. Ja, kam dann so mit der Zeit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir zum Beispiel so Burger, Buns und sowas alles anfangs noch zu sehr nach Fleisch geschmeckt haben. Also das konnte ich irgendwie anfangs nicht essen. Also die ersten anderthalb Jahre fand ich das total eklig und konnte das im Kopf noch nicht voneinander trennen, dass das jetzt kein Stück Fleisch oder totes Tier ist, sondern irgendwie da, weiß ich nicht, rote andere Farbe rausläuft, sozusagen aus dem veganen, ne, Band, was man anschneidet, sondern ja, dass es pflanzlich ist. Mittlerweile geht's wieder. Also es hat aber auch eine gute Zeit gedauert, dass ich das im Kopf voneinander trennen konnte. Jetzt finde ich es lecker und mag es ab und zu ganz gerne, aber anfangs war es für mich irgendwie total das komische Erlebnis.
Kann ich voll nachvollziehen. Ich habe das mit Beyond Meat gehabt irgendwie. Also das kann ich immer noch nicht so essen. Ich finde auch, das riecht schon.
Ja.
Dann esse ich lieber so einen Linsenbratling irgendwie, muss ich sagen, als da dieses,
ja,
was so krass danach schmeckt. Aber ich glaube ja, dass das für die Leute, die halt den Geschmack, ja, nicht darauf verzichten wollen, dass das für die eigentlich ganz cool ist. Würdest du denn dieses Laborfleisch essen, wenn das irgendwann hier angekommen ist?
Nee, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie, ja, spooky, ne? Die Vorstellung gefällt mir. Die Vorstellung finde ich irgendwie total ekelhaft, dass man erzählt im Labor gezüchtet hat, die sich dann vermehren und so, weiß ich nicht. Also ich finde, es gibt ja so tolle Alternativen jetzt schon, die irgendwie auf pflanzlicher Basis sind. Da muss ich nicht irgendwie laborgezüchtetes Fleisch ohne Tierleid essen. Das finde ich irgendwie genauso, in meiner Vorstellung genauso abstrus und eklig irgendwie. Wie ein echtes Stück Fleisch. Ich weiß nicht, mit dem Gedanken kann ich mich nicht wirklich anfreunden.
Ich finde es auch sehr befremdlich. Und ich weiß auch nicht, wie das in der Gesellschaft so ankommen wird, wenn die Leute halt schon bei einem Weizen-Patty sagen, das ist ja voll unnatürlich und voll das Fake-Ersatzding. Und dann was wirklich im Labor hergestellt wurde, ist ja eigentlich noch unnatürlicher, ne? Also.
Ja, finde ich auch. Also, ja, finde ich auch. Genau wie von vielen, ich sage jetzt mal, Kritikern ja auch dann häufig, ja, die Ersatzprodukte sind ja voller Chemie und das kann ja gar nicht gesünder sein als ein Stück Fleisch. Und da musste ich mich dann auch immer zusammenreißen und denken, ja, natürlich, also es gibt ja auch solche und solche Ersatzprodukte, ne? Das sind ja auch alle nicht qualitativ miteinander vergleichbar unbedingt. Und es ist ja auch nicht so, dass man sich da permanent oder ausschließlich von ernährt. Und in so einem Stück Fleisch ist mit Sicherheit nicht weniger Chemie und Medikamente und Ähnliches enthalten. Aber das sieht man ja dann immer nicht, ne? Steht ja nicht mit hinten drauf auf der Hackpackung. Ja,
leider. Das würde wahrscheinlich,
was da so mit beigefüttert worden ist, oh, ja.
Schon eklig. Aber das kommt dann auch meistens von so Leuten, die morgens, mittags, abends Wurst essen, ne? Irgendwie habe ich so das Gefühl.
Genau. Genau, die sagen dann, ach nee, ich esse eigentlich nur so einmal oder zweimal die Woche Fleisch, dann gibt es Steak. Ja, und was ist das so zum Frühstück? Ja, also da kann man ein bisschen Leberwurst ausbrot und so, das zählen sie schon gar nicht mehr mit.
Ist wirklich so. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist gar nicht mehr irgendwie, ja, im Bewusstsein drin, dass das auch ein Tier war.
Nee, das ist ja Aufschnitt. Oh, das ist ja Aufschnitt. Das ist ja kein Stück Fleisch zu einer Hauptmahlzeit, genau, sondern das ist ja Aufschnitt. Witzig. Das fällt ja nicht dazu.
Aber ich habe früher auch Wahnsinn. Irgendwie, ich habe auch voll viel Wurst gegessen. Ich habe immer diese Fleischwurst gegessen, wo es jetzt aber auch voll die geile vegane Alternative gibt. Ich liebe die. Ist richtig lecker. Mhm.
Ja, ich hab tatsächlich damals viel Mortadella und Salami gegessen. Salami mochte ich auch gern, muss ich sagen, vom Geschmack her. Und Hack mochte ich auch gern, aber das waren so die, ja, das waren fast schon die einzigen drei Dinge, die ich gerne mochte an Fleisch. Aber Hack kannst du ja mittlerweile auch echt super ersetzen.
Mega, auf jeden Fall. Was kochst du denn so am liebsten? Was ist so dein Go-To-veganes Gericht? Oder hast du überhaupt eins?
Ja, also mein Lieblingsgericht sind Aufläufe. Ich bin voller Auflaufmensch geworden. Einfach, weil ich ein sehr unkoordinierter Mensch bin und auch mittlerweile, beziehungsweise immer noch nicht, so einen richtigen Essensplan oder Kühlschrankplan oder sowas habe, sondern meist immer ziemlich unkoordiniert einkaufe und dann immer schauen muss, was gerade abläuft und damit dann improvisieren muss. Und dafür sind Aufläufe super. Man braucht immer nur so ein bisschen Hafercuisine oder Sojacuisine zu Hause als Bindemittel, ein paar Gewürze, Nudeln, Kartoffeln, ähnliches, alles mögliche, was man ganz zu Hause hat, Gemüse klein schnibbeln. Ja, also ich bin total der Auflaufmensch, das mag ich gerne.
Das ist voll der, ja, gute Hack für Resteverwertung tatsächlich.
Ja, also du brauchst, geil, wirklich immer nur so ein bisschen Hafer- oder Sojacuisine zu Hause. Gewürze hat man sowieso immer da und dann kann man alles reinschmeißen, was man noch zu Hause hat.
Mega. Machst du dann unser Käse drauf auch? Also veganen Käse immer oder auch mal selbstgemacht mäßig?
Also ich nehme gerne den Streukäse oben drauf, wenn ich ihn zufällig noch im Kühlschrank hatte. Aber ansonsten auch gerne mal Parmesan selber gemacht, Käseflocken und Cashews. Das geht ja auch immer ganz gut.
Mega. Ja. Ich habe früher tatsächlich, als ich gerade erst vegan geworden bin, da auch nicht so Streukäse-Alternative gab, da habe ich manchmal einfach immer nur Mandelmus auf die Lasagne gemacht. So gegen Ende, wenn fertig war, einfach so ein bisschen Mandelmus. Es war voll krass. Es hat jetzt nicht wie Käse geschmeckt, aber irgendwie trotzdem voll so eine nice Kruste gebildet. Ich weiß auch gar nicht, aber das war echt irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Also.
Aber auf die Idee muss man auch erstmal kommen, ne?
Ja. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, Käse zu ersetzen. Das ist echt easy geworden.
Ja, das stimmt. Finde ich auch. Mein kleines Laster war Feta. Mhm. Also von Feta kam ich am schwierigsten ab, sage ich jetzt mal. Ich habe sehr, sehr viel Feta gegessen, als ich noch Milchprodukte gegessen habe. Und da habe ich mich lange sehr schwer mitgetan, weil es da ja auch sehr, sehr lange keine gute Alternative gab. Aber mittlerweile gibt es ja auch da schon ein, zwei Dinge, die ganz gut schmecken. Toll. Und je länger der wahre Feta-Geschmack in den Hintergrund rückt, desto weniger Vergleich hat man dann auch. Und umso besser schmecken dann die Alternativen.
Was ist deine Lieblings-Feta-Alternative?
Better Hirte.
Mm, der ist richtig gut, ja.
Den mag ich sehr, muss ich sagen. Also sowohl Natur als auch mit Kräutern finde ich ihn schon sehr, sehr geil.
Ich hatte tatsächlich neulich einen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Marke hieß, aber ich habe den nur gekauft, weil es den Natur nicht mehr gab und der war irgendwie mit Chili und Olive und der war so eklig.
Okay, hört sich aber eigentlich ja ganz lecker an.
Ja, könnte man meinen, aber es war auch einfach ein Fehler von mir, weil ich mag weder Oliven noch Scharfes, aber ich wollte halt unbedingt Feta haben und es gab den anderen nicht mehr und dann war ich so, nein, hätte ich den mal nicht gekauft. Richtig dumm, aber naja, gut, passiert. Wenn du sagst, Feta war das Schwierigste, was ist dir denn so am leichtesten gefallen bei dem Umstieg auf vegane Ernährung?
Am leichtesten tatsächlich wirklich auf das Fleisch zu verzichten, weil man sich natürlich auch mit der Entscheidung, sich vegan zu ernähren, das war bei mir tatsächlich wirklich so eine von heute auf morgen Sache. Ich habe nicht gesagt, ich lasse mal das und das langsam weg, sondern ich war wirklich von heute auf morgen dann vegan. Und man fängt ja auch an, sich mit dem Thema bewusst auseinanderzusetzen. Und man guckt sehr, sehr viele Dokumentationen und man guckt sehr, sehr viele Videos von Peter beispielsweise und den Zuständen in den Schlachthöfen oder in den Anzugsstationen. Und bei mir hat sich dann wirklich das Bewusstsein geändert, dass ich Fleisch nicht mehr als Lebensmittel angesehen habe, sondern als ein Stück totes Tier. Und das hat bei mir wirklich überhaupt nicht lange gedauert, dass ich einfach innerlich dann auch so ein schlechtes Gewissen und so ein Ekel irgendwie entwickelt habe, dass für mich überhaupt nicht mehr in Frage gekommen wäre, noch ein Stück Fleisch zu essen, weil das einfach man die Bilder aus dem Kopf nicht mehr so entkoppeln kann, ne, zu dem Stück Fleisch, das man dann vor sich auf dem Teller legt. Also das fiel mir tatsächlich am leichtesten. Milchprodukte generell ging eigentlich auch ganz gut. Reine Milch habe ich super schnell drauf verzichten können, habe ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel konsumiert. Frischkäse fiel mir auch relativ leicht, also das ging dann immer so etappenweise. Ich würde sagen, mit am schwierigsten mit dem Peter gemeinsam waren es bei mir die Eier, auf die ich verzichten könnte. Also da hat es auch ein bisschen gedauert, weil ich ganz gerne mal so ein gekochtes Ei gegessen habe. Aber auch das hat sich dann irgendwann gelegt, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und gelernt habe, was ich da eigentlich gerade zu mir nehme. Und auch dann kam so ein bisschen dieser Ekelgedanke dazu. Gepaart natürlich mit den Zuständen, mit denen die Tiere da gehalten werden. Und ja, das ging dann Hand in Hand.
Ja, es ist krass, ne, dass man das alles irgendwie... Wenn man das alles so bemerkt, was man da eigentlich zu sich nimmt, das ist schon so.
Ist echt Wahnsinn. Wie konnte ich? Und vor allem, also ganz komisch fand ich bei mir irgendwie auch, dass ich gefühlt irgendwie so die Jahre davor mit so Scheuklappen durchs Leben gelaufen bin. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man gar nicht wusste, wie viel Tierleid das verbunden ist, aber man hat es so von sich weggestoben, weil irgendwie war es ja normal, Fleisch zu essen und irgendwie wurde es einem ja so vorgelebt und die Familie hat Fleisch gegessen und die Freunde haben Fleisch gegessen und dadurch war es dann irgendwie wieder okay, auch wenn sich das total paradox anhört. Aber man hat auch gar nicht genauer hinschauen wollen, bis dann irgendwie bei einem selber dieser Schalter umgelegt worden ist und man dann einfach noch genauer hingeschaut hat und diese Dinge auch wirklich die Macht gegeben hat, zu einem vorzudringen und nicht irgendwie das alles so beiseite zu schieben und als so surreal und nicht greifbar zu sehen. Das war immer so mein Problem. Also ich habe viele Dinge zwar vorab auch schon gesehen und war mir über viele Dinge bewusst, habe es aber überhaupt nicht an mich rangelassen, sondern es irgendwie so als es passiert nicht wirklich abgetan. Ja.
Voll, ich kann es so voll nachvollziehen. Ich erinnere mich irgendwie an einen Gedanken, den ich mal hatte. Da habe ich kein Fleisch gegessen, aber halt noch Milch und Käse und alles. Und habe mir dann so gedacht, ja, aber die Tiere werden ja schon schlecht gehalten, ne? Aber so schlecht kann es ihnen ja auch nicht gehen. Ist ja jetzt nicht so dramatisch irgendwie.
Ja, genau.
Wirklich heftig, wie man schafft, es so zu verdrängen und sich irgendwie das...
Total.
Also...
Total. Und dann kommt ja irgendwie auch noch das Argument von Freunden und Familie dazu, ja, aber du jetzt als einzelner Veganer oder Veganerin kannst ja auch nicht so viel ändern, ne? Also deswegen, ob du jetzt vegan bist oder nicht, das macht ja keinen Unterschied, deswegen ist es doch kein... Ja.
Ja.
Aber wenn alle so denken würden, dann ändert sich gar nichts. Dann
ist halt wirklich so, ne? Und ja, ich glaube auch. Ich meine, jede Bewegung oder jede große Revolution hat ja mit einem Einzelnen angefangen oder mehreren einzelnen Personen, die irgendwie versucht haben, was zu verändern. Und deswegen denke ich, dass auch vegane Bewegung viel erreichen wird. Dass man ja auch.
Ja, und man sieht es ja jetzt auch schon in den Zahlen, genau. Man sieht es in den Zahlen. Also die Fleischverkäufe gehen zurück, der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch geht zurück. Die Anzahl von Vegetarierinnen und Veganerinnen nimmt zu. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass ein Umdenken stattfinden muss. Also nicht nur in der Tierhaltung, sondern generell in den ganzen Konsumverhalten, aber auch in dem Verhalten der Bauern, die Tiere gehalten werden und so weiter. Das zieht ja eine wahnsinnigen Rattenschwanz mit sich.
Voll. Glaubst du denn dran, dass wir irgendwann in einer Welt leben, wo vegan einfach kein Begriff mehr ist, weil die meisten vegan leben oder vielleicht alle?
Es wäre so schön, das noch miterleben zu können.
Ja, ne?
Also, das ist so ein bisschen so eine kleine Utopie-Vorstellung. Es wäre schön, miterleben zu können, wenn man im Restaurant nicht mehr bewusst das Gericht ohne Fleisch bestellen müsste, sondern bewusst dazu sagen müsste, wenn man Fleisch wollen würde. Also dass es quasi zur Norm wird, dass die Gerichte vegetarisch, wäre ja auch schon mal ein Anfang, oder vegan angeboten werden und man dann explizit on top erwähnen müsste, wenn man ein Stück Fleisch dazu haben wollen würde. Das wäre ja schon mal was Schönes. Ich habe jetzt gerade letztens von einem ziemlich hochpreisigen Restaurant gelesen, das in New York City jetzt Corona-bedingt geschlossen war und jetzt eröffnet. Du nickst schon, du hast wahrscheinlich auch gelesen.
Ja,
ich glaube. Und jetzt wieder eröffnet und die Neuerung gebracht hat oder beziehungsweise mit der Neuerung öffnet, dass es jetzt komplett vegan ist. Und davor halt nicht gar nicht irgendwie in die Schiene ging, sondern ein ganz normales, sehr hochpreisiges Restaurant war und sich jetzt dafür entschieden hat, wieder zu eröffnen, aber nur noch vegane Sachen anzubieten. Und das fand ich richtig schön und es hat Mut gemacht. Und das wäre irgendwie schön, wenn wir es noch miterleben könnten, wenn es tatsächlich die Norm wird.
Ja, das habe ich auch gehört. Das war ja auch ganz groß überall. Ich finde es auch richtig, richtig toll. Also ich habe vorher von diesem Restaurant noch nie was gehört, aber scheint ja schon irgendwie relativ bekannt zu sein auch. Und ich fand es auch einen richtig coolen Step einfach, dass sie gesagt haben, jetzt alles vegan.
Ja.
Wie du sagst, das macht Mut, irgendwie so eine positiven Nachrichten zu hören.
Total.
Wie ist denn bei dir in der Umgebung, wo du wohnst, kann man da gut vegan essen oder ist es noch eher schwierig?
Also ich wohne ja in der Nähe von Lübeck und tatsächlich gerade so in den letzten 2 Jahren ziemlich viel passiert in Lübeck, was vegane Restaurants und sowas angeht. Da bin ich extrem glücklich drüber. Wir haben einen total leckeren veganen Dönerladen Der Wöhner anbietet und alles, was das Herz begehrt. Total lecker. Dann haben wir ja noch ein, zwei andere Restaurants, die geöffnet haben und auch das Frühstücksangebot zum Beispiel, dass man vegane Frühstücke erhält in Cafés, die jetzt nicht pur vegan oder nur vegan anbieten. Das ist auch, hat sich auch ins Positive verändert und das Angebot ist größer geworden. Also ja, da merkt man schon, dass sich da einiges tut und ich bin froh, dass man jetzt halt auch außerhalb immer mehr Optionen hat, ne? Dass man nicht irgendwie explizit schauen muss, welches Restaurant kommt für mich in Frage, sondern dass man jetzt mittlerweile auch wirklich schon spontan in die Stadt gehen kann und eigentlich fast immer was findet als Veganer oder Veganerin.
Sehr gut.
Ja, wie ist es denn bei dir? Habt ihr viele Auswahlmöglichkeiten?
Also ich wohne ja in Berlin und das ist auf jeden Fall, man könnte schon sagen, so ein kleines Paradies. Weil ich habe so das Gefühl, man muss sich nur einmal im Kreis drehen und hat schon so 10 vegane Möglichkeiten, wo man irgendwie was essen kann. An jedem zweiten Restaurant steht dran vegan oder vegane Option oder sowas. Also da habe ich schon echt meinen Wohnort ganz gut ausgesucht. Da ist schon sehr, sehr, sehr viel da. Ich komme ja auch aus Hamburg ursprünglich. Und da bin ich auch vegan geworden. Ich weiß noch, ich habe dann am Anfang irgendwie ein veganes Restaurant entdeckt gehabt. Das hieß, wie hieß das, The Vegan Eagle oder so. Und da hatten die irgendwie immer eine wechselnde Speisekarte mit veganen Gerichten. Also das war auch mega cool. Also da hatte ich jetzt auch schon eine gewisse Auswahl. Aber so teilweise, wenn man irgendwie Leute besucht in anderen Städten, die kleiner sind, ist schon krass manchmal, was es für einen Unterschied macht. Und dann endet man halt doch mit dem Pommes und dem Salat, weil es nichts anderes gibt. Aber ja, ich denke mir, irgendwas findet man halt immer und am Ende sind es dann halt sonst nur Pommes, aber es gibt Möglichkeiten. Aber es ist natürlich schöner, hier zu wohnen und so eine krasse Auswahl zu haben.
Ja, also ich komme auch aus Hamburg und habe mich ja im Gegensatz zu dir dann was vegan Möglichkeiten angeht, verschlechtert. Weil im Gegensatz zu Lübeck ist natürlich in Hamburg schon mehr Auswahl, aber ich wohne mittlerweile schon seit fast 10 Jahren in Lübeck. Das heißt, ich bin auch erst hier vegan geworden. Aber genieße es natürlich trotzdem, wenn man Freunde und Familie in Hamburg besucht, dass es da mittlerweile so viele coole Restaurants gibt. Mein absolutes Lieblingsrestaurant ist das Vegan House am Mühlenkamm. Das ist total gut. Richtig lecker.
Da war ich noch nicht. Das muss ich ausprobieren.
Das musst du unbedingt ausprobieren. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, es ist so ein bisschen, also vom Konzept her ist es so ein bisschen wie, ich sage jetzt mal, asiatische Tapas. Also es sind sehr, sehr kleine Portionen, aber du kannst von allem sehr, sehr viel bestellen. Und das ist einfach der Wahnsinn.
Oh, nein. Ich liebe es dort. Sehr, sehr lecker. Haben wir auch in Berlin. Das heißt, ich glaube, Light Thai oder so. Und da kriegst du auch so kleine Tellerchen mit so asiatischen Sachen. Und es ist so geil. Ich glaube, ich war letztes Jahr 6-mal da oder so. Das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsdinge. Aber nice, dann muss ich das auch mal ausprobieren, wenn ich in Hamburg bin. Das klingt richtig gut.
Ja.
Da habe ich Bock drauf.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Wie sind denn deine Freunde und Familie so, wenn du die besuchst? Sind die da sehr offen für? Sind die vielleicht auch vegan? Oder ist es irgendwie mal so eine Herausforderung?
Also anfangs war es sehr verwirrend für meine Familie, da ich mich nicht nur vegan ernähre, sondern auch glutenfrei. Und meine Mutter war anfangs ein bisschen überfordert und konnte die Begriffe auch nicht wirklich auseinanderhalten. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich irgendwie, wenn man sich ganz normal in Anführungszeichen ernährt, schon ein bisschen schwierig ist, dann irgendwie einzutauchen, wenn man Besuch empfängt, der sich vegan und dann auch noch vielleicht glutenfrei oder histaminarm oder sowas ernährt, dann muss man natürlich irgendwie dreimal hinschauen, was man jetzt noch auftischen kann. Aber die waren alle tatsächlich sehr, sehr offen und mein Bruder und seine Frau und meine Eltern und auch die Eltern von meinem Freund und seiner Schwester, die sind alle, haben da super drauf reagiert und ernähren sich jetzt zum größten Teil auch alle vegan. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir vor 2 Jahren an Weihnachten bei meinem Bruder und seiner Familie gefeiert haben und entschieden haben, dass wir das halt komplett vegan ausrichten und meine Eltern wussten aber nichts davon. Wir wollten einfach nur schauen, dass, ob sie rausschmecken, dass wir komplett vegan gekocht haben.
Krass.
Und hatten halt auch Lasagne und Flammkuchen und alles Mögliche gekocht. Also ich hatte Lasagne gemacht, mein Bruder hat Flammkuchen gemacht, dann hatten wir noch Nachtisch, Mousse, Schokolade und Tiramisu und alles Mögliche. Und meine Eltern waren so begeistert vom Essen und fanden alles so lecker. Und dann haben wir wirklich erst am Ende, als alles aufgegessen war, auch der Kuchen und der Nachtisch und so, gesagt, ja, das war übrigens alles vegan. Und da haben die echt nicht schlecht gestaunt. So, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, auch nochmal so ein guter Schlüsselmoment für die, um zu erkennen, okay, man ernährt sich jetzt nicht nur noch von Salat und Sprossen, sondern kann tatsächlich sich ganz genau so weiterernähren, wie man es vorher auch getan hat. Man muss einfach nur einige Dinge ersetzen. Und ja, in meinem Freundeskreis haben da auch alle ganz gut drauf reagiert. Mein Freund natürlich auch. Der hat nicht lange gebraucht, um nachzuziehen. Und ja, also da war ich sehr, sehr froh, dass ich so verständnisvolle Leute in meinem Umfeld hatte und nicht irgendwie Menschen, die da total, verständnislos sind oder es einfach nicht richtig verstehen wollen und einen anderen mit Fragen löchern oder halt so Argumente an den Tag bringen, die, ja, und warum isst du jetzt irgendwie dein Burger, der genauso aussieht wie der normale oder sowas, ne? Oder für Soja brennt der Regenwald und solche Dinge, ne? Also diese Klassiker. Da bin ich froh, dass ich von solchen Sachen weitestgehend verschont worden bin, sondern wirklich nur Leute in meinem Umfeld hatte, die das alles total in Ordnung war. Die waren einfach nur interessiert, warum, was meine Beweggründe sind, warum ich das tue. Und haben dann selber auch die Erfahrung gesammelt, dass ich wirklich auch mit veganer Ernährung und auch mit Fleischverzicht auch Entzündungen und Schmerzen und sowas lindern lasse. Das war auch echt schön zu sehen.
Das klingt richtig perfekt eigentlich. Voll
ja, schön. Wie war es bei dir?
Ich habe ja zu dem Zeitpunkt habe ich noch zu Hause gewohnt. Ich war da 17, wo ich vegan geworden bin. Und es war eigentlich schon relativ unkompliziert. Ich habe dann halt selber immer eingekauft und dann auch angefangen, selber zu kochen, was erstmal eine Umstellung war, weil ich vorher gar nicht gekocht habe. Ich habe immer so, ich glaube, mein Standardmittagessen war Brot mit Ei und Käse. Super eklig. Und ja, dann musste ich halt erstmal mich so da reinfinden, was ich denn kochen und essen kann. Und mein Dad war da am Anfang ein bisschen nicht anti, aber sehr, also er hat zu mir gesagt, ich soll das nicht so pushy machen, das sagt er immer noch, aber mittlerweile ist er da auch schon irgendwie offen dafür geworden und ich war letzte Woche da irgendwie und hatte, genau, Torte, wir hatten so Erdbeertorte gegessen, die halt vegan war, hat mein Freund mitgebracht und dann meinte er auch so, oh, die schmeckt so gut, man schmeckt gar nicht, dass es vegan ist, richtig lecker, also ich glaube, es wird mittlerweile, auch wenn ja, ich nicht mehr da wohne und jeden Tag das vegane Essen koche, aber ich glaube, so mittlerweile ist irgendwie schon mehr Offenheit dafür da. Und was mir neulich aufgefallen ist, da war ich auch essen mit ein paar Freunden. So anfangs war niemand in meinem Umfeld vegan oder so eine, zwei Personen höchstens. Und da habe ich mich mal so umgeguckt und dann waren, auf einmal sind so fast alle in meinem Umfeld vegan. Und ich weiß nicht, ob es so daran liegt, dass ich das die dazu gebracht habe oder nur noch Leute anziehe in mein Leben, die irgendwie auch sich vegan ernähren. Aber das fand ich irgendwie eine krasse Erkenntnis, so was man da...
Das stimmt.
Ich finde, Bubble schafft.
Total.
Aber alles in allem, war es jetzt auch nicht krass kompliziert bei mir. Ich wurde nicht doll dafür gehatet oder so. Das war auch schon relativ. Aber natürlich hat man so die ein oder anderen Kommentare, die man sich anhören muss.
Wie eigentlich? Ich weiß, jetzt mir ist noch eine Sache eingefallen. Ich weiß noch, die einzigen Bedenken haben meine Eltern, glaube ich, geäußert, ob ich denn dann nicht irgendwie Mängel oder Mangelerscheinungen oder sowas entwickeln könnte. Und da muss man dann auch einfach mal genauer nachfragen und fragen, ja, was befürchtet ihr denn? Also welche Sachen meint ihr denn, könnten mir fehlen? So, und dann kommen ja die Klassiker, ja, und B12 und hier und da. Und dann habe ich gesagt, ja, habt ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt, wie ihr, oder wie das B12 in eure Körper kommt? Und dass das Tier durch das oder die tierischen Produkte, die ihr verzehrt, um das B12 aufzunehmen, einfach nur Zwischenlager sind, also Transportmittel, um in euren Körper zu kommen und dass es auch nur beigefüttert wird. Ne? Also das waren die einzigen Bedenken, die geäußert worden sind, dass ich da aufpassen soll und dass keine Gesundheit dann irgendwie das künstlich zu supplementieren. Kann man aber auch schnell entkräftigen, wenn man aufklärt und genau.
Voll. was ich so interessant finde, ist, dass die meisten Menschen gar nicht irgendwie über Nährstoffaufnahme nachdenken, bis du halt erzählst, dass du vegan bist. Und dann kommt eine andere Person an, die jeden Tag zum Burger King isst und geht und da den Burger isst nur noch. Und da wird aber sowas nicht geäußert, sondern was ich irgendwie, ja, witzig
ja.
finde.
Ja, und kommt dann ja meist auch von Personen, die, wie du schon sagst, sich gar keine Gedanken über Ernährung machen und im Zweifel auch noch rauchen, jedes Wochenende Alkohol trinken und sich vielleicht auch gar nicht so super gesund ernähren und sich dann ja wiederum auch gar keine Gedanken darüber machen, was das Rauchen oder der Alkohol denen an Nährstoffen ziehen könnte und ob sie da irgendwelche Mängel durch verursachen oder so. Aber sobald du vegan bist, musst du ja aufpassen, weil dann kannst du ja Mängel entwickeln. Ja, das ist schon witzig. Aber da sieht man ja auch mal, das waren ja dann vielleicht einfach ein, zwei Vorfälle, wo tatsächlich irgendwie Nährstoffmängel von Veganern zu Krankheiten oder irgendwas geführt haben, die in den Medien dann einfach wahnsinnig aufgepusht worden sind. Und das sind dann so Kernereignisse, die sich in den Köpfen von den Menschen festsetzen, ne? Weil das negative Sachen setzen sich ja sehr, sehr viel stärker in den Köpfen fest als positive Dinge. Und das sind dann auch so diese Erfahrungswerte, die Menschen meinen zu haben, auf die sie dann zurückgreifen, sobald sie das Stichwort vegan hören. Und es ist wahrscheinlich auch der einzige richtige Einwand, den sie haben oder ne, das einzige wahrhaftige Gegenargument oder so, was sie hervorbringen können in dem Moment. Deswegen ist das auch mal meist das Erste, was man zu hören bekommt.
Ja, das ist voll der gute Punkt. Das finde ich auch ein bisschen traurig, vor allem weil oft auch bei so Artikeln ja in der Überschrift irgendwas so Clickbait-mäßiges angepriesen wird und dann wird im Artikel sogar das noch widerlegt oder auf jeden Fall entkräftet. Aber die Leute lesen nur die Überschrift und sind dann so, ha, ich habe da gelesen, da ist irgendwer gestorben und der hat sich auch vegan ernährt.
Genau, das ist wie wenn man in der Überschrift schreiben würde, Veganer stirbt an Mangelernährung, so Clickbait-mäßig. Mhm. Und dann steht im Artikel, weil er sich nur von Bananen ernährt hat, 5 Jahre lang, so weißt du. Oh Wunder, klar, natürlich, wenn du dich jahrelang nur von einer Handvoll Lebensmittel oder nur einem einzigen Lebensmittel ernährst, natürlich hast du dann irgendwann Nährstoffmangel und natürlich bist du auch gleichzeitig Veganer, wenn du nur Bananen isst, aber du bist eben nicht daran gestorben, weil du dich vegan ernährt hast und deshalb einen Nährstoffmangel entwickelt hast. Natürlich muss man so oder so auf eine ausgewogene Ernährung achten, aber ich würde behaupten, dass der Autonormalverbraucher mehrere Mängel aufweisen würde als die Veganer, weil wir uns schon sehr, sehr viel bewusster mit der Ernährung und der Nährstoffaufnahme beschäftigen als viele Menschen, die sich herkömmlich ernähren.
Das glaube ich auch und vor allem, weil man sich dann irgendwie öfters auch testen lässt. Ich habe früher nie irgendwie Blutwerte testen lassen. Es war überhaupt nicht in meinem Kopf drin, dass ich das vielleicht mal tun sollte. Halt auch erst, seitdem ich vegan bin. Also Bewusstsein.
Ich habe mich tatsächlich das letzte Mal vor einem Dreivierteljahr oder so mit meinem Blut checken lassen und da sagte meine Hausärztin auch, ja, warum wollen Sie das denn machen lassen? Vitaminstatus und so ist ja eigentlich eher ungewöhnlich so in Ihrem Alter. Und ich so, naja, ich ernähre mich ganz, ich würde das einfach gerne mal checken lassen, was das so ist. Naja, gut, da müssen wir ja sowieso ein paar Mängel erwarten. Haben wir gleich als Rückmeldung. Und dann war ich ein paar Tage später in der Praxis und wir haben die Ergebnisse besprochen und sie war total baff und sagte, boah, so gute Werte habe ich ja lange nicht gesehen und achten Sie auf irgendwas oder nehmen Sie irgendwas extra zu sich? Ich so, naja, ein bisschen B12 und halt D3 und dann immer so nach Gefühl, man kann es ja irgendwann auch ganz gut einschätzen, was einem gerade fehlt. Und da war sie auch total sprachlos. Meinte, nee, dann machen Sie gerne so weiter wie gehabt und alles in Ordnung, alles bestens. Ja, aber das sind dann halt teilweise auch so Denkmuster und Klischees, die sich irgendwie durch alle möglichen Köpfe durchziehen sozusagen. Ne? Dass selbst Ärzte da teilweise noch ein bisschen Vorbehalte haben.
Voll krass, wie irgendwie gleich so ein Vorurteil kommt und so diese Einstellung, ja, dann Mängel und so. Und ich meine, als Ärzte oder Ärztinnen, die müssen ja eigentlich, oder die haben sich ja eigentlich mit so solchen Themen auseinandergesetzt. Ich frage mich tatsächlich, wie weit Ernährung in so einem Medizinstudium angeschnitten wird. Ich habe so das Gefühl, das kommt ein bisschen kurz.
Ich hatte, nagel mich jetzt nicht drauf fest, das ist keine belastbare Aussage, aber ich hatte mal irgendwo aufgeschnappt, dass es tatsächlich nur während eines Semesters ein Modul gibt, das Ernährung ist. Und da werden dann auch nur so die groben Dinge wie nicht zu viel Alkohol und sowas alles angeschnitten, aber eben nicht, dass man mit Ernährung ja auch präventiv einfach super viel erreichen kann, ne? Und dass viele Alltagserkrankungen oder Alterserkrankungen sich einfach vorbeugend schon vermeiden lassen würden, wenn man auf die Ernährung achten würde, ne? Aber das ist ja sowieso ein super komplexes Thema. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Dokus zu, dass auch einfach viele Studien von Fleischereien oder Fleischkonzernen oder sowas getragen und finanziert werden. Und ja,
das ist echt
ein sehr komplexes gruselig. Thema.
Ja, wirklich gruselig. Ich finde sowieso dieses ganze Medizin und Pharmaindustrie ist ja eigentlich immer nur so Symptombehandlung und nicht Ursachenbehandlung, wobei die Ursache voll oft ja in der Ernährung liegt und es deswegen eigentlich einen viel größeren Stellenwert nehmen müsste. Und ja, das, was du meinst mit diesen Studien, ist super creepy, super gruselig.
Ja, es geht halt einfach, also wenn man es wieder auf eine Konstante runterbricht, geht es halt einfach wirklich ums Geld. Ne? Es würde auch einfach der Medizin oder der Pharmaindustrie würde auch einfach wahnsinnig viel Profit flöten gehen, wenn man viele Krankheiten vorbeugend schon auslöschen könnte. Sagen wir es mal so.
Traurig.
Würden halt sehr, sehr viele Folgekosten wegfallen. Ja, es ist sehr traurig.
Profit over people. Naja.
Ja, allerdings.
Was sind noch Fragen?
Bevor es jetzt hier zu deep wird.
Lieber wieder zu deep Themen werden, bevor wir komplett uns den Tag vermiesen. Wir machen das ja schon ganz richtig mit unserer Ernährungsweise.
Ja, das denke ich auch.
Ja. Ich habe bei dir gesehen, du hast angefangen, so ein paar Sachen selber anzubauen zu Hause. Wie läuft das so? Weil ich würde das eigentlich auch machen, aber bei uns stirbt irgendwie alles.
Also ich bin ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht von Geburt an mit einem grünen Daumen gesegnet worden, sagen wir es mal so. Es kostet mich auch sehr, sehr viel Arbeit und ganz, ganz viel Erinnerung in meinem Handy, um regelmäßig ans Gießen erinnert zu werden. Aber ich habe es mir ganz, ganz fest vorgenommen, weil ich total cool finde und ich mag diesen Prozess zu sehen, wie Dinge heranwachsen und vor allem auch zu sehen, wie die jeweiligen Pflanzen zum Gemüse oder zum Obst oder sowas aussehen, weil man ja einfach total den Bezug verliert, wenn man eine Paprika im Supermarkt kauft und gar nicht weiß, wie sieht die Pflanze dazu aus oder wie sieht der Avocado-Baum aus. Das würde ich jetzt nicht zu Hause anpflanzen, aber ne, im übertragenen Sinne. Deshalb wollte ich das unbedingt mal ausprobieren und fand es total cool, dass man sich ja auch ein Stück weit selber versorgen kann und dachte jetzt spätestens mit dem kleinen Garten, den wir jetzt haben, brauche ich ein, zwei Hochbeete und sehe mein eigenes Gemüse. Das klappt bisher ganz gut, muss ich sagen. Mein Spinat scheint es nicht zu schaffen. Das ist aber auch das Einzige, was mich verabschiedet. Ansonsten habe ich Paprikas gepflanzt und Gurken und Kräuter und Erbsen und Salat und Kohl, also Brokkoli, Blumenkohl, Kohlrabi. Und das scheint bisher ganz gut zu kommen. Aber es ist auch mein erstes Gärtnerjahr. Und ich werde mal schauen, wie gut das läuft. Das ist ja auch so eine kleine Wissenschaft für sich. Es fängt ja schon an dass du dich erstmal schlau machen musst, wie dein Hochbeet im ersten Jahr bepflanzt werden darf, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, im vierten Jahr. Das wechselt ja irgendwie auch aufgrund der Nährstoffdichte in der Erde und das ist ein super komplexes Thema. Krass. Aber ich habe mich dem angenommen und bin bisher noch ganz guter Dinge, dass es auch was wird.
Ja, cool. Ich wünsche mir auf jeden Fall viel Erfolg, dass du da bald was ernten kannst. Das ist echt mega nice. Ich habe eine Tante, die wohnt auch auf dem Land, so in so einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt und die baut halt auch super, super viel selber an. Und immer wenn ich da bin, zeigt sie mir halt, was gerade neu ist und was man ernten kann. Und ich finde das irgendwie total schön, einfach nur in den Garten gehen zu müssen und dir dann da seine Sachen holen zu können.
Ja, den Gedanken finde ich auch total schön.
Total tolles Gefühl und es schmeckt halt auch meistens besser. Ich hatte ein Jahr lang eine Tomatenpflanze von ihr bekommen und es ist so ein krasser Unterschied, wenn du das mit denen aus dem Supermarkt vergleichst. Also ganz, total. Ganz anderes Geschmackserlebnis.
Deswegen. Das finde ich auch, ja. Wir sind parallel dazu auch Mitglied bei so einer solidarischen Landwirtschaftsgemeinde sozusagen und kriegen da auch wöchentlich unsere Gemüsekiste. Und das ist auch schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das Gemüse, was du da bekommst, ist geschmacklich auch einfach nicht mit Supermarktgemüse zu vergleichen. Echt richtig gut.
Verrückt, wie das irgendwie, ja, der Unterschied. Muss man eigentlich wirklich mal hinterher und da das besser Schmeckende sich holen. Aber coole Sache.
Ja, tatsächlich.
Alright, ich habe noch eine Frage zum Abschluss, die ich eigentlich fast jeder Person stelle. Und zwar, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich möchte anfangen, mich pflanzlicher oder vegan zu ernähren, was sind so deine drei Top-Tipps, die du der Person geben würdest?
Ich glaube, ich würde der Person als allerersten Tipp an die Hand geben, sich Dinge aufzuschreiben, die man sehr, sehr gerne isst. In meinem Fall Eier, Feta und Hack zum Beispiel. Mhm. Und dann sich umschauen, welche Ersatzprodukte gibt es mittlerweile, sich da ein bisschen durchzuprobieren, bis man seine Favoriten gefunden hat, damit man wenigstens weiß, okay, meine Favorites habe ich schon mal sicher ersetzt. So, dann kann man damit anfangen zu kochen und das nach und nach ersetzen und die alten Gewohnheiten überschreiben sozusagen. Dann würde ich tatsächlich empfehlen, ein, zwei Dokus zu schauen, die für den Anfang vielleicht noch nicht ganz so brutal und abschreckend sind, sondern ganz gut in das Thema einführen, dass man halt auch über die gesundheitlichen Vorteile und so Bescheid weiß und das ganze Thema von verschiedenen Perspektiven aus beleuchtet. Und der dritte Tipp, den ich mit an die Hand geben würde, ist, gute Frage, sich selber vielleicht keinen ganz zu großen oder allzu großen Druck dabei zu machen. Also ich finde es super, wenn es so funktioniert, wie jetzt irgendwie bei uns, dass man von einem auf den anderen Tag vegan wird, finde es aber überhaupt nicht verwerflich, wenn man sagt, ich lasse erstmal das Fleisch weg und werde vegetarisch und lasse dann nach und nach auch die Milchprodukte weg, weil nicht für jeden Menschen ist es der richtige Weg, irgendwie von heute auf morgen sein ganzes Leben umzukrempeln und seine ganzen Essensgewohnheiten umzukrempeln. Bei manchen ist vielleicht auch diese leise Ausschleichung der tierischen Produkte der richtige Weg. Und da würde ich einfach irgendwie mit an die Hand geben, dass man nicht zu streng mit sich selber sein sollte und dass jede Verbesserung in die Richtung ja schon ein richtiger Schritt ist und dass man nicht sofort irgendwie einen Riesensprung machen muss, sondern jeder kleine Schritt schon zählt.
Das denke ich auch. Ich hatte mal eine Infografik irgendwie gesehen, dass wie viel CO2 wir einsparen würden, wenn jeder nur einmal weniger Fleisch die Woche essen würde. Und das war schon so eine Riesensumme, wo ich auch so, krass, ist nur so ein kleiner Step und es macht schon so einen heftigen Unterschied, wenn alle machen würden.
Das ist vielleicht hätte ich auch sogar noch einen vierten Tipp. Vielleicht kann man ja anfangs bei so Challenges mitmachen, wie zum Beispiel den Veganuary oder einen veganen Tag in der Woche einführen, dass man einfach schon mal irgendwie einen Tag oder einen Zeitraum hat, in dem man sich bewusst damit auseinandersetzt und schon mal schaut, was für Gerichte kann ich alternativ kochen, anstatt dass man, wenn man plötzlich damit anfängt, vor so einem Riesenberg an Informationen steht, mit dem man sich erstmal auseinandersetzen muss. So, und dass man da so einfach Step-by-Step in das Thema reinkommt. Das ist vielleicht auch kein Zweck wie so ein veganen Sonntag oder so. Und dann wird es das vegane Wochenende und dann wird's irgendwie, kommt der vegane Montag noch mit dazu und irgendwann ist die ganze Woche vegan.
Ja, Veganuary ist auch noch eine cooler Tipp, dass die machen dann ja auch mit irgendwie, dass sie dir Tipps und Rezepte und so zusenden. Ne? Ich habe es selber nicht gemacht, aber ich glaube, das ist eine ganz geile Sache, was sie da entwickelt haben. Da irgendwie
einzusteigen.
Mega nice. Alright. Danke für deine Antworten und deine Tipps und das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich verlinke natürlich gerne dein Instagram auch in den Shownotes, dass alle sich das mal anschauen können und dir folgen können. Also vielen, vielen Dank dir.
Und danke für die Einladung.
Ja, gerne. Danke an alle anderen.
Du
hast super gesprochen. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke an alle fürs Zuhören und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dir natürlich auch.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Genieß das Wetter.
Du auch.